Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Slumdog Millionär war der Film, den ihr gerade geschaut habt. Slumdog Millionär ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der in diesem Slum lebt, in einer harten, schonungslosen Welt lebt. Er lebt in einer Welt, in der kleine Jungen wie er schonungslos behandelt werden. Und es geschehen in diesem Film auch ziemlich viele Gemeinheiten, Brutalitäten. Der Junge wird betrogen, er wird gejagt, er wird misshandelt, er wird verlassen, er wird ausgenutzt. Aber, und das macht diesen Film zu einem schönen Film, dieser kleine Junge ist einer, der sich durchbeißt. Mit einer stoischen Verbissenheit kämpft er sich durch, bekommt ganz am Ende seine große Liebe, gewinnt ganz am Ende $1 Million in einer Show. So. Das ist also ein Film über etwas, oder in diesem Film passiert etwas, was normalerweise nicht passiert. Was ich übrigens auch auf meinem Skript stehen habe, wann ich weiterklicken muss. Steht jetzt hier natürlich nicht drauf. Ich hoffe, ich denke da immer dran. So, das macht den Film schön. Es passiert nicht, was eigentlich immer passiert. Das macht den Film leider auch unrealistisch. Was das mit dem Thema zu tun hat heute, merkt ihr gleich. Denn eigentlich ist unser Thema ja Liebe. Liebe, die wir in dieser Reihe eine Urgewalt nennen. Und wir haben bisher gesprochen über, müsste jetzt eigentlich gehen, wenn ich hier klicke. War ich das jetzt oder warst du das? Ich war das, wunderbar. Wir haben gesprochen über diese drei Themen bisher. Also über unbezähmbare Liebe. Also Liebe als eine Kraft in uns, die immer wieder auch eine ziemlich wilde Kraft ist. Also Liebe als innerer Antrieb. Und dann die urtümliche Liebe. Ich habe gesagt, im Zentrum unseres Universums pulsiert Liebe. Gott ist Liebe. Und dann die innovative Liebe. Das war Christina vor 2 Wochen, hat darüber gesprochen, dass Liebe die Welt verändert, also erneuert, innovativ ist. So, heute Liebe, die schonungslos ist. Das klingt jetzt ein bisschen schonungslos eben, das ist es auch. Allerdings ist das Leben, in dem wir leben, auch tatsächlich ein schonungsloses. Also dein Leben ist wahrscheinlich nicht so sehr vergleichbar mit einem Leben in einem indischen Slum, aber auf eine gewisse Art und Weise doch vergleichbar. Dieses Bild von dem Slum in Indien ist heute sozusagen so meine Metapher für unser Leben. In ganz anderen Kontexten leben wir aber trotzdem, erleben wir es oft als ungerecht, manchmal sogar gnadenlos, manchmal hart. Und dass unser Leben so ist, wirft die Frage auf, wo ist sie denn, diese angeblich so große Liebe Gottes in dieser Welt? Wo ist sie, wenn diese Liebe angeblich die Welt regiert, wir unsere Welt aber ganz anders erleben? Und wenn dieses Ding von Liebe, das wir hier reden, nicht nur sentimentales Gefasel ist, sondern den harten Realitäten des Lebens standhält, dann muss die Antwort eine ähnlich harte Antwort sein, wie die Frage eine harte Frage ist. Habt ihr das verstanden? Muss die Antwort eine ähnlich harte Antwort sein, wie die Frage eine harte Antwort ist, eine harte Frage ist. Also, wir reden hier mit großen Worten von Liebe, die die Welt regiert. Aber wir entdecken, es ist eher der Hass oder seine Geschwister, die Gier, die Gemeinheit, die Ungerechtigkeit, die viel mehr Macht haben in dieser Welt. Und die harte Frage lautet dann, wo ist Gottes Liebe in dieser Welt, wenn sie doch offensichtlich in Lieblosigkeit versinkt? Und ich finde, auf diese harte Frage kann man keine weiche Antwort geben. Eine weiche Antwort wäre sowas wie, ja, das Leben ist schon hart, aber Gott liebt dich trotzdem. Das wäre eine weiche Antwort. Das mag wahr sein, aber das ist zu weich für die harte Frage. Wer so eine harte Frage stellt, der braucht keine Streicheleinheiten. Versteht ihr das? Also die harte Frage, finde ich, braucht eine harte Antwort, die was aushalten kann, die was tragen kann. Und das hier ist diese harte Antwort. Das Kreuz. Darum geht's heute. Das Kreuz als Hinrichtungswerkzeug ist eins der härtesten Gegenstände, die Menschen so erfunden haben. Es gibt noch ein paar härtere und es gibt einige, die so ähnlich hart sind, aber das Kreuz spielt schon in einer ekelhaften Liga. 2 Balken, an die man Menschen nagelt. erfunden vom Hass, erfunden von der Unterdrückung, empfunden von der Idee, Leute klein zu halten, von der Einschüchterung. Das ist das Kreuz. Und doch ist es gleichzeitig sozusagen, wenn Gott Liebe in eine Baumrinde ritzt, dann ritzt er keine Herzen, dann ritzt er Kreuze. Also zu einem Symbol für Liebe geworden. Gottes Liebe. Ich finde, man kann nicht über Gottes Liebe reden, ohne über das Kreuz zu reden. Man kann das schon machen, aber dann kommt genau dieser weiche Wischiwaschi raus. Man landet bei einem Gott ohne das Kreuz. Landet man bei einem Gott, der sagt, ja, ich finde diese Welt auch gemein, aber ich kann auch nichts dagegen machen, ich mag sie trotzdem. Irgendwie so. Und hoffentlich macht euch das Mut. So. Jetzt habe ich, glaube ich, schon weitergeklickt, ne? Wollte ich noch gar nicht. Ist egal. Also es geht heute um das Kreuz, es geht um eine harte Sache, um eine schonungslose Sache, aber um eine Sache, die eine unbeschreibliche Hoffnung in sich trägt. Die Hoffnung nämlich, dass diese Liebe Gottes tatsächlich eine Urgewalt ist. Eine schonungslose, aber eine Urgewalt. So, wir gehen auf Karfreitag zu, ne? Ist zwar noch ein bisschen hin, aber in 2 Wochen ist es dann schon vorbei. Deswegen geht es heute um Karfreitag. Das ist kein Zufall, sondern die geschickte Planung eines vorausschauenden Pastors. Das Kreuz. Ja. Die Frage, auf die ihr die Antworten da unten, die könnt ihr gar nicht lesen, das ist gar nicht so viel zu blass. Die Frage ist, was passierte da an dem Kreuz? Was ziemlich sicher ist, im Jahr 33 nach Christus ungefähr, stirbt ein Mann, genannt Jesus von Nazareth, an einem von den Römern aufgestellten Kreuz vor den Toren Jerusalems. So viel ist sicher. Vor ihm sind viele diesen Tod gestorben, nach ihm sind viele diesen Tod gestorben. Und doch macht dieser Mann dieses Kreuz zu einem der weit verbreitetsten Symbole der Menschheit. Die Frage ist, was geschah an diesem Tag? Und im Wesentlichen kann man 2 Antworten auf diese Frage geben und die stehen da unten. Die erste lautet ungefähr so, mit Abwandlungen, aber ungefähr so. Es geschah, was verdammt nochmal immer wieder auf dieser Welt geschieht. Ein Slumdog bleibt ein Slumdog und wird nicht zum Millionär. Das geschah da am Kreuz. Also, um es ohne Bilder zu sagen, ein Guter scheitert. Ein Guter scheitert. Das ist übrigens nicht einfach jetzt die falsche, schlechte Antwort und nachher sage ich euch die richtige, sondern beide haben ihre Berechtigung. Einer scheitert, einer, der die Probleme beim Namen genannt hat, einer, der sich gegen Gewalt aufgelehnt hat, ohne Gewalt zu benutzen, einer, der nicht an dieser Spirale, Gewaltspirale mitgedreht hat, der scheitert. An dem übermächtigen, unterdrückenden, gewaltbereiten System seiner Zeit. So wie Menschen heute scheitern. Ein Guter scheitert, seine Ideen allerdings überleben. Syrien, ein System unserer Zeit. Menschen gehen letztes Jahr, dieses Jahr immer noch, aber schon seit einem Jahr ungefähr, auf die Straße gegen dieses System, gegen eine unterdrückende Herrschaft. Gewalt schlägt ihnen entgegen. Gewalt, die es noch nicht mal für nötig hält, sich zu vertuschen. Und dann steht ein Mann auf, der heißt, muss ich nachschauen, Ibrahim Kaschusch, singt im Juni 2011 Spottlieder auf die Regierung und er tut das öffentlich und die Massen singen mit. Im Wesentlichen besteht der Refrain aus dem Text, es ist Zeit zu gehen, Bashar al-Assad, ne? Es ist Zeit zu gehen oder du Lügner und so. Also es ist nicht sehr poetisch, ich habe da reingehört, aber es ist mutig und die Massen singen mit. Im Juli 2011 findet man ihn tot an einem Fluss, den Hals aufgeschlitzt und die Stimmbänder herausgerissen. So, das passiert Leuten, die sich auflehnen. Seine Lieder leben allerdings weiter, werden fast zu einer Hymne dieses Aufstands. So, das ungefähr passierte am Kreuz. Einer, der für eine gute Sache eintritt, wird aus dem Weg geräumt und seine Lieder singt man weiter. Das wäre die eine Antwort darauf, was passierte. Und die Mehrheit der Menschheit wird sagen, das ist auch das, was da passierte und mehr allerdings nicht. Die zweite Möglichkeit sagt, die erste Möglichkeit ist schon richtig, aber, und das steht jetzt da unten, es passiert irgendwie noch viel mehr. Es passiert irgendwie noch viel mehr. Dieser Mann wird 3 Tage später lebendig gesehen. Dieser Mann aufersteht vom Tod. Ist jetzt heute nicht mein Thema, Auferstehung, sondern sagt Chrissy, Mann, ey, darüber sollte ich predigen, du nimmst mal alles weg. So, aber man kann eigentlich, also diese zweite Möglichkeit von der Bedeutung des Kreuzes macht nur Sinn, wenn Ostern wahr ist. Wenn allerdings Ostern wahr ist, dann stimmt A immer noch, ein Guter wird vom Bösen zermalmt, aber dann geschah mehr am Kreuz, wenn dieser Mann später wieder lebte. Dann geschah etwas Gewaltiges. Deswegen ist Ostern übrigens eigentlich das bedeutendere Fest als Weihnachten. Viel bedeutender. Haben das irgendwie umgekehrt in unserem, wie wir es feiern, ne? Aber Weihnachten ist eigentlich Peanuts gegen Ostern. Der ganze christliche Glaube hängt sich eigentlich an Ostern auf, nicht an Weihnachten. Und wenn du Ostern wegstreichst oder wenn du die Auferstehung wegstreichst, dann bleibt nur diese weiche Philosophie, die sagt, naja, Gott hat euch aber doch irgendwie alle lieb. Okay, aber das ist nicht mein Thema. Ich verlasse Ostern jetzt wieder. Wenn jedenfalls Ostern wahr ist, dann passiert am Kreuz etwas, was die Kraft hat, die härtesten Fragen dieser Welt zu tragen. Die härtesten Fragen nach Hass und Liebe, nach Tod und Leben, nach Hoffnung und Verzweiflung. Weil dann starb hier nicht irgendeiner, sondern dann starb hier tatsächlich Gottes Sohn. Und zwar mit Absicht, bewusst, wissend. Dann passiert hier etwas, das zwar hart ist und schonungslos, aber das unsere Hoffnung ist. Es passiert hier eigentlich etwas, wofür ich keine Worte habe, deswegen komme ich jetzt zu Römer 8. Da hat jemand Worte. Vorher vielleicht noch, die Bibel hat verschiedene Worte benutzt, um zu erklären, was passierte da am Kreuz, wenn Ostern war es. Was passierte dann da am Kreuz? Sie sagt zum Beispiel, da passierte Erlösung. Also, das ist wie wenn du gefangen bist und jemand dich erlöst. Die Menschheit wurde erlöst, sagt die Bibel. Oder sie sagt ein anderes Wort, Versöhnung. Gott versöhnt die Menschheit mit sich. Oder sie sagt, das ist wie ein Opfer. Menschen haben Tiere geopfert, um den Gott gnädig zu stimmen für all den Dreck, den sie hier veranstalten. Und hier opfert sich Gott selbst, um ein für alle Mal das zu klären. Oder sie sagten, ich rede jetzt immer von dem, was die ersten Christen in der Bibel aufschrieben, ne? Das ist wie eine Schlacht. Hier wurde eine Schlacht gewonnen gegen das Böse, gegen den Tod. So ein paar Bilder und jetzt nehme ich ein Römer 8, wo Paulus wieder Worte benutzt, um das Kreuz zu erklären. Und Paulus ist ein Mensch, den wenig so fasziniert hat wie das Kreuz und dass dieser Mensch, der am Kreuz gestorben ist, später auferstand. Das hat sein Leben umgekrempelt und er versuchte seiner Generation und auch noch seiner Generation verschiedenster Kulturen zu erklären, was es bedeutet, das Kreuz für uns, für unser Leben und für den Kosmos. Jetzt lese ich Römer 8. Habe ich jetzt nur hier vorne, muss ich hier vorne lesen. Ich hoffe, man kann das lesen. Was sollen wir denn jetzt dazu, ich muss hier ein bisschen weggehen, ne? Was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinen eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken? Wer wird als Ankläger gegen die von Gott Auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias Jesus ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, ist auch für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst? Machende Enge? Es ist schwierig, das von hier zu lesen. So. Verfolgung oder Hungersnot? Nacktheit oder Gefahr oder Schwert? Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Und diese, was jetzt kommt, das kennt ihr vielleicht. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden, und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Nochmal zu der harten Frage, die ich gestellt habe. Wo ist in dieser harten, unerbittlichen Welt Gottes Liebe zu finden? So, und Paulus weiß, dass diese Welt unerbittlich und hart ist. Er sagt in einem Abschnitt vorher, beschreibt er die Schöpfung und sagt, nicht nur die Menschheit quält sich, die ganze Schöpfung, der Kosmos quält sich, stöhnt und wartet auf Erlösung. So, das gehört zu seinem Weltbild. Nicht nur der Mensch, sondern der ganze Kosmos quält sich. Aber zu seinem Weltbild gehört auch, ich rechne mit einer neuen Welt, die kommen wird. Eines Tages ist seine Hoffnung, wird diese Quälerei ein Ende haben. Und Gott wird die Menschheit und die Welt völlig erneuern. Und jetzt kommt das Eigentliche. Diese Zukunft, diese neue Welt, das neue Leben, das hat schon begonnen. Gottes Zukunft sozusagen, das, auf das wir warten, dass seine Welt überschneidet sich mit unserer Welt in einem Punkt. Und dieser Punkt ist Jesus Christus, oder noch genauer, dieser Punkt ist das Kreuz. Das hier ist das christliche Weltbild. Jetzt müsste da oben Gottes Welt zu lesen sein. Gottes Welt und unsere Welt. Das ist das christliche Weltbild. Diese beiden Welten sind nicht dasselbe, aber sie überschneiden sich. Und zwar genau da, wo das Kreuz steht. Seht ihr, wie genial ich das choreografiert habe, dass da der Bogen genau diese Welt da trifft. Also Gott, der die Liebe ist, der das Zentrum der Welt ist, der, aus dem diese Welt kommt, der sie erschaffen hat, der kommt jetzt in Jesus, in die von ihm geschaffene Welt, und der wird so radikal Teil dieser Welt, so total, dass er sich zum Slumdog machen lässt. Und zwar nicht zu einem, der zum Schluss die Million gewinnt, sondern zu einem, der unter all dem, was wir Menschen so in der Lage sind zu tun, zerbricht und stirbt. Paulus sagt, so sieht es aus, wenn du in dieser Welt absolute Liebe suchst. Wenn absolute, totale Liebe in diese hässliche Welt kommt, dann passiert genau das. So sieht das aus. Jesus hat sowas Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, wenn einer für seine Freunde stirbt. Das ist die größte Art von Liebe, dass einer stirbt für seine Freunde. Das hat er getan, bevor er starb. Also so sieht es aus, sagt Paulus mit seinen Worten, wenn Gott für uns ist. Nicht für die Guten gegen die Bösen, sondern für die Guten und die Bösen. Dann sieht es so aus. Ein Gott, der Hass mit Liebe beantwortet, der wird an einem Kreuz enden. Also wenn man Paulus gefragt hätte, wo ist die Liebe Gottes, dann würde er sagen, ja hier, da, an dem Kreuz, kannst du sie sehen. So. Das ist jetzt allerdings noch nicht die ganze Antwort. Wenn das wirklich Gott ist, der da an einem Kreuz stirbt, dann sagt Paulus, wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles schenken? So, schenken klingt gut. Jetzt ist die Frage, was wird uns da geschenkt? Ein Sohn Gottes, der an dem Hass dieser Welt stirbt, ist ja an sich noch kein Geschenk. Ne? Das hilft mir ja noch nicht an sich. Man könnte dann sagen, ja gut, dann scheitert selbst Gott an dieser Welt. Ist irgendwie rührend, aber nützt mir nichts. Paulus sagt zwei Dinge, die uns da geschenkt werden in diesem Text. Das eine ist, und jetzt muss man wieder verstehen, wie Paulus die Welt sieht. Er sieht sich selbst oder dich oder mich nicht einfach als das Opfer einer bösen Welt, als den Slumdog, ja? Sondern er sieht sich selbst, dich, mich, als Mitverursacher. Ein Stückchen sind wir auch die Polizisten, die Kinder durch die Straßen jagen. Und in der Tat, wenn ich das Kreuz sehe, einen Gott am Kreuz, der dort stirbt, der von Menschen an dieses Kreuz genagelt wird, dann bin ich für einen Moment wütend auf diese ungerechten Menschen. Und im zweiten Moment weiß ich, ich bin einer von ihnen. Ich bin Teil dieses Systems. Ich nagle nicht Menschen an Kreuze, aber ich bin Teil dieses Systems. Ich jage auch keine Jungs durch indischen Slums, aber ich bin, und ich schieße auch keine Raketen auf syrische Städte. Und doch bin ich Teil dieser Welt. Und wenn ich mich frage, wem ist mein Wesen ähnlicher? Das, dem Wesen Gottes? Oder dem Wesen dieser Welt, dann weiß ich ziemlich schnell, wo ich stehe. Und damit bin ich ein Stückchen Mitschuld. Mitschuld an der Misere, die wir hier haben. Mitschuld an dem Slum. Und tatsächlich, nur mal das mal einzustreuen, bin ich auf eine ganz konkrete, tatsächliche Weise Mitschuld, dass es Slums überhaupt gibt. Also, man könnte jetzt an Fairtrade denken, ne? Welches T-Shirt ich kaufe, hat eine direkte Auswirkung auf Menschen auf der anderen Seite des Globus, ob sie gute Löhne kriegen oder nicht. Ich kann das vielleicht nicht ändern, vielleicht kann ich es ein bisschen ändern, wenn ich andere Shirts kaufe, aber ich bin letztlich Teil eines Systems. Mit einem ganz kleinen Teil mache ich Menschen zu Slumdogs. Also was mir wichtig ist zu sagen, in diesem System hängen wir mit drin. Mein Handeln steht im Zusammenhang mit Ungerechtigkeit, die passiert. So, und in vielen anderen Dingen bin ich sogar viel direkter schuld. Oder vielleicht sogar allein verantwortlich für Dinge, die passieren. Und Paulus war ein Mensch, der das gesehen hat, verstanden hat, geschockt war darüber, über seine eigene Beteiligung am Bösen. Und der dann sagt, was Gott uns hier schenkt, ist immens. Er stirbt an der von mir zu einem winzigen Teil, aber eben zu einem Teil, mitverursachten Ungerechtigkeit. Daran stirbt er, weil er uns nicht mit Härte, sondern mit Liebe zu gerechteren Menschen machen will. Er stirbt an der von uns mitverursachten Ungerechtigkeit, weil er uns nicht mit Härte, mit gerechter Härte, sondern mit Liebe zu anderen Menschen machen will. Und darum stirbt er dort. Das bedeutet, Gott spricht uns frei. Er sagt es so, wer will als Ankläger gegen die von Gott Auserwählten auftreten? Also wer will uns noch anklagen? Warum sollte ich mich noch anklagen? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann noch das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias Jesus ist für sie gestorben. Also ein Teil der harten Antwort heute lautet, unsere Schuld ist mitverantwortlich für das, was wir hier erleben. Sogar, dass das passierte, was am Kreuz passierte, das ist hart. Ein anderer Teil dieser harten Antwort lautet aber, dass Gott so ein Gott ist, der sich von Menschen an ein Kreuz nageln lässt und sie nicht mit unerschütterlicher oder unnachgiebiger Gerechtigkeit behandelt. Das ist unsere Erlösung. Das ist erlösend. Das ist unglaublich, in was für einer Art Universum wir leben. Wir leben in einem Universum, in dem unser Gott ein Gnädiger ist, ein uns Gnädiger. Also mitten in dieser Welt bringt ein kleines Gebet um Vergebung dich in Verbindung mit Gott, der dich liebt. Das ist irre. Das ist aber auch noch nicht alles. Ich komme jetzt zum letzten Teil. Das ist nämlich immer noch keine richtige Antwort. Wie gehen wir mit der Gewalt in dieser Welt um, mit die ich selbst erlebe? Und jetzt komme ich zu diesen großartigen Versen, die Paulus am Schluss sagt. Er sagt, das Kreuz ist quasi die Garantie, dass Gottes Welt, in der Liebe ist, Gottes Wesen, dass das unsere Welt nie wieder verlassen wird. Das Kreuz ist quasi die Garantie. Ich habe so gedacht, man könnte sagen, im Kreuz küsst Gottes Welt unsere Welt. Aber nicht mehr für einen Moment, sondern, drücke ich hier eigentlich dauernd aus Versehen drauf, nee, ne? Sondern das Kreuz verhakt sich quasi in der Welt Gottes und hält sie da. Wie so ein Anker in der Welt Gottes. Und das ist Hoffnung für jeden, der heute unter dieser Welt leidet. Paulus nennt ein paar Dinge, worunter Menschen leiden. Könnt ihr wahrscheinlich auch nicht lesen, so klein wie das ist. Bedrängnis. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Menschen sitzen, die ganz konkret sich bedrängt fühlen. Von Menschen, die mehr Macht haben als ihr. Menschen, von denen du dir wünschst, sie würden am anderen Ende des Globus leben, aber morgen triffst du sie vielleicht wieder. Weil du mit ihnen arbeiten musst oder so. Also Menschen werden bedrängt. Auch im netten, beschaulichen Würzburg werden Menschen psychisch bedrängt, sexuell bedrängt, müssen sogar Gewalt aushalten. Bedrängnis. Oder er nennt angstmachende Enge. Judith und Ludwig, diese zwei Leute, ich weiß nicht, warum sie sich das Leben genommen haben, aber bei angstmachender Enge musste ich an die beiden denken. Vor allen Dingen, weil das Leute sind, die lächeln auf diesen Bildern, das könnten wir sein. So. Menschen wie wir fühlen sich in dieser Welt so von der Angst in die Enge gedrängt, dass der Tod freundlicher wirkt als das Leben. So, ich weiß, wie gesagt, nicht, was sie veranlasst hat, aber diese Welt macht Menschen krank, setzt sie innerlich unter Druck, so dass die, die ihnen helfen wollen und es versucht haben, es nicht können. Angstmachende Enge. Paulus nennt Verfolgung, das ist in unserem Land vielleicht nicht das Erste, an was wir denken. Auf dieser Welt werden viele Menschen verfolgt, weil sie das Falsche glauben oder das Falsche politisch sagen oder falsch aussehen irgendwie. Paulus nennt Hungersnot und Nacktheit. Ich nehme an, hier hat keiner Hunger und ihr seid auch alle angezogen. Aber hier sitzen vielleicht Leute mit finanzieller Not, echter finanzieller Sorge. Und auch in unserem Land gibt es eine Gesellschaftsschicht, die wächst, für die das tägliche Überleben eigentlich das Hauptthema wird. Das Hauptthema ist. Paulus nennt Gefahr. Unser Leben ist gefährdet. Jeder von euch kann schon in einem Jahr ein schwerkranker Mensch sein. Und Paulus nennt das Schwert. Ich weiß nicht, ob er da an Krieg denkt. Ich denke, er denkt ganz konkret eher daran, dass die Leute, an die er schreibt, Leute sein könnten, die aufgrund ihres Glaubens hingerichtet werden könnten. Er schreibt an Römer zu einer Zeit, als Nero, ich weiß nicht, kurz vor seiner Amtszeit war oder schon drin. Also, jedenfalls sagt er, und dann diesen Satz, über den seid ihr vielleicht vorher gestolpert, ja, wir fühlen uns manchmal in dieser Welt wie Schlachtschafe. Keine Chance. Die Welt macht mit uns, was sie will. So, das ist unsere Welt. Und jetzt sagt er, jetzt klicke ich da nochmal rein, jetzt muss ich kurz gucken, welchen Satz ich meine. Da, in der Mitte. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch den Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Das hier meine ich. In all diesen Dingen. Und das sind diese Dinge, die ich gerade genannt habe. In all diesen Dingen. Er sagt, wenn Jesus am Kreuz starb für dich, dann macht uns das in all diesen Dingen zu Siegern. In Bedrängnis, in Angst, in finanzieller Not, in Hunger, in Sorgen, in Armut, in all diesen Dingen. Warum macht uns das zu Siegern? Weil du dann in all diesen Dingen lebst und unter ihnen leidest natürlich, aber mit dem Wissen, dass diese Dinge nicht das letzte Wort haben werden. Wenn Ostern war es, wenn das Kreuz war es, dann sind das nicht die letzten Realitäten. Dann kann man sagen, dieser Film hier, in dem wir stecken, wird anders enden, als man denkt, dass er endet. Und dann kann man sagen, dann wird der Slumdog doch zum Millionär. Das hier ist eigentlich die christliche Hoffnung. Das ist eigentlich die christliche Hoffnung. Der Slumdog wird doch zum Millionär. Und am Ende wird getanzt. Vielleicht, wenn ihr den Film kennt, da kommt am Ende dieser bekannte Tanz. Wir mussten den mal einüben als Gäste einer Hochzeit. Also im Vorfeld mussten wir ihn einüben, um ihn dann auf der Hochzeit grottenschlecht, aber doch erkennbar vorzutanzen. Also dieses Wissen, dass Gottes Liebe so groß ist, dass sie für uns stirbt, sagt Paulus, daraus wird das Wissen, dass diese Liebe am Schluss das letzte Wort haben wird. Und daraus wird das Wissen, dass mit mir passieren wird und mit dieser Erde passieren wird, was mit Jesus passierte, 3 Tage, nachdem er am Kreuz starb. Ostern, Auferstehung, neues Leben. Du kannst es noch anders sagen. Gottes Welt, der obere Kreis da, wird sich eines Tages mit unserer Welt, der untere Kreis, so verbinden, dass das eine Welt ist. Manchmal sagen wir Himmel dazu. Obwohl die Bibel überhaupt keine Vorstellung davon hat, dass das eine merkwürdige, sphärische, unkörperliche Sache sein wird, sondern eine tatsächliche, reale, aber erlöste, gute Welt. Und dann werden wir tanzen. Und diese Aussicht auf diese Welt macht dich mitten in einer ungerechten Welt zu einem Menschen, der nicht untergeht. Diese Dinge, die da in Rot stehen, das sind die Dinge, die Paulus am Schluss dieses Kapitels nennt. Und er sagt, wenn das Kreuz wahr ist, dann können diese Dinge unsere Welt nicht mehr von Gott trennen. Das Kreuz hat sich in Gottes Welt verhakt und hält sich hier. Diese Dinge bringen diese Welten nicht mehr auseinander. Es garantiert uns Gottes Liebe, die die Welt retten will. Und jetzt sage ich einfach nochmal die Worte, so wie Paulus sie sagt. Lasst sie euch einfach mal in den Ohren zergehen. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden. Auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die in Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.